Ja, noch in den Psalmen. Psalm 35 ist so ein Psalm, wo David betet: Segne die, die mir Gutes wollen, und hau auf die, die mir Böses wollen. Ich mag das, wir dürfen zu Gott kommen, wirklich ehrlich und wirklich mit allem, was uns beschäftigt und wie es uns geht. Und das Schöne bei David ist, dass er es nicht in seine eigene Hand genommen hat. Er hatte mehrmals die Gelegenheit, um sich persönlich bei Saul zu rächen und ihm alles heimzuzahlen, was ihm Böses angetan hat. Aber er hat es nicht getan. Er hat es in der Hand des Herrn gelassen. Und das ist gut so. Der Herr sagt: Mein ist die Rache. Aber wir dürfen ehrlich zu ihm kommen. Wir müssen ihm nichts vormachen. Und Gott ist ein gerechter Gott. Und so lasst uns diesen Psalm lesen. Streite, Herr, mit denen, die gegen mich streiten. Kämpfe mit denen, die mich bekämpfen. Ergreife Kleinschild und Langschild und stehe auf zu meiner Hilfe. Zücke den Speer und versperre den Weg gegenüber meinen Verfolgern. Sprich zu meiner Seele: Ich bin deine Hilfe. Also Gott, kämpf für mich und stärke du mich, meine Seele. Manchmal können wir uns bedrängt fühlen. Und wenn wir im Neuen Testament drüber denken, wir werden zumindest nicht in unserem Land wirklich mit Waffengewalt verfolgt, dass Leute uns wirklich an das Leben wollen. Für viele Christen ist das Realität, in muslimischen Ländern, in kommunistischen Ländern. Wir werden vielleicht bestenfalls ausgelacht. Manchmal ist das schon schwer zu ertragen. Wir sind da wehleidig, glaube ich auch. Aber manchmal lachen die Leute über uns, aber wenn wir an unsere Feinde denken, denke ich zuallererst an unsere geistlichen Feinde im Neuen Testament. Unser eigenes Fleisch, diese sündigen Impulse in uns, Fleisch nennt die Bibel das, Teufel und die Dämonen, Verführungen, Versuchungen, so in diesen Kämpfen, in denen wir drinstehen in unserem Leben. Es ist umkämpft, ein Christenleben ist umkämpft. Es gibt welche, die uns wegbringen wollen und abhalten wollen, davon Frucht zu bringen für Gott und ein Leben für ihn zu leben und andere für ihn zu erreichen, die uns zu Fall bringen wollen. Und auch da dürfen wir zum Herrn kommen und wie David sagen: Sprich zu meiner Seele, ich bin deine Hilfe, weil er ist unsere Hilfe. Es sollen sich schämen und zu Schanden werden, die nach meinem Leben trachten. Es sollen zurückweichen und beschämt werden, die mir Unheil ersinnen. Lass sie sein wie Spreu vor dem Wind, und der Engel des Herrn stoße sie hier, der Anführer der himmlischen Heere, der kämpfe für mich. Und du wirst Spreu vor dem Wind, wenn sie das Getreide gedroschen haben. Damals sind sie mit so einem Dreschschlitten drüber gefahren und dann wurde das Ganze auf einer Bergkuppel, wo der Wind geweht hat, mit einer Heugabel, würden wir sagen, so einer Wurfelgabel, in die Luft geschmissen und die Spreu wurde weggetragen und nur das gute Getreide, das schwerer war als die Spreu, ist runtergefallen und so haben sie die Spreu von dem Weizen getrennt. Und so sollen die Feinde sein, so sollen meine Feinde sein. Blas sie weg, weh sie weg, stoß sie nieder. Ihr Weg sei finster und schlüpfrig und der Engel des Herrn verfolge sie. Denn ohne Ursache haben sie mir ihr Netz heimlich gelegt, ohne Ursache meiner Seele eine Grube gegraben. Also ungerecht wurde David verfolgt, ungerecht wollte ihn jemand reinlegen, hinterlistig, das Hackel ins Kreuz hauen. Manchmal wird es uns gehen in unserem Leben so, dass Leute nicht immer ehrlich sind und dass wir wirklich ohne Grund verfolgt werden. Paulus sagt, die gottesfürchtig leben wollen in dieser Welt, die werden Verfolgung erleiden. Jesus hat gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Also wir müssen damit rechnen. Wir werden nicht immer den Beliebtheitspreis gewinnen als Christen. Ja, aber ich versuche doch als Christ zu leben und meine Nächsten zu lieben und gute Werke zu tun. Haben doch gar keinen Grund. Ja, trotzdem. Irgendwie wurmt es. Wie David gesagt hat, ohne Ursache haben sie mir ihr Netz heimlich gelegt. Vers 8, Verderben komme über ihn, ohne dass er es erkennt. Und sein Netz, das er heimlich gelegt hat, fange ihn. Ins Verderben falle er hinein. Soll sich selber fangen. Und meine Seele wird frohlocken über den Herrn, wird sich freuen über seine Hilfe. Alle meine Gebeine, jedes Stück an mir, werden sagen, Herr, wer ist wie du, der du den Elenden rettest vor dem Stärkeren und den Elenden und den Armen vor seinem Räuber? In all dieser Verfolgung, in all diesem Kampf, in dem David drinsteht, schaut er auf den Herrn und sagt, meine Seele wird frohlocken über den Herrn und wird sich freuen über seine Hilfe. Freue dich im Herrn, meine Seele. Nochmal sage ich, freue dich. Das war die Freude von David und das kann unsere Freude sein in jeder Situation. Egal was abgeht, wir können zu Gott laufen und Freude haben über ihn, über die Gemeinschaft und die Beziehung mit ihm. Und David ist ja zuversichtlich, sagt, seine Seele wird frohlocken über den Herrn und wird sich freuen über seine Hilfe. Und das ist die Wahrheit. Das Schlimmste, was die Menschen uns antun können, ist, dass sie uns in den Himmel befördern, oder? Das ist das Allerschlimmste. Und am Ende werden wir siegreich sein mit Gott. Lest die Offenbarung, lest das Ende der Bibel. Wir wissen, wie es ausgehen wird. Am Ende wird Gott siegen und wir werden den Sieg mit ihm davontragen. Und das gibt uns Zuversicht. Es treten gewalttätige Zeugen auf. Was ich nicht weiß, fragen sie mich. Sie vergelten mir Böses für Gutes. Vereinsamt ist meine Seele. Ist hier offensichtlich ungerecht verleumdet worden. War einsam. Manchmal stehen wir allein da, wenn wir Gott nachfolgen wollen in einer gottlosen Welt. Aber wir sind nie alleine. Wir sind vielleicht einsam, fühlen uns einsam, aber wir sind nie alleine. Denn Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Er ist immer bei uns. Ich aber, als sie krank waren, kleidete mich in Sacktuch. Ich kasteite mit Fasten meine Seele. Ach, dass mein Gebet in meinen Schoß zurückkehre. Sie vergelten Böses für Gutes. Als sie krank waren, habe ich für sie gebetet, sagt der David, habe ich für sie gefastet. Aber sie haben es mit Bösen vergolten und jetzt sagt David, lass mein Gebet wieder zurückkehren zu mir. Als wäre es mir ein Bruder gewesen, so bin ich einhergegangen. Wie leidtragend um die Mutter habe ich mich trauernd niedergebeugt. Also wirklich ernsthaft gebetet für diese Leute. Sie aber haben sich über mein Straucheln gefreut. Als ich gefallen bin, als ich eine schwere Zeit hatte, haben sie nicht für mich gebetet, sondern sie haben sich gefreut drüber und sich versammelt. Schläger haben sich versammelt gegen mich und ich kannte sie nicht. Sie zerreißen und hören nicht auf. Also sie verabreichen mir Prügel, ob wörtlich oder geistlich gesehen hier. Unter Gottesverächtern verspotten sie meinen Rückzugsort. Sie knirschen gegen mich mit ihren Zähnen. Manchmal werden wir ausgelacht werden, wenn wir Jesus nachfolgen. Herr, wie lange willst du zusehen? Stell mein Leben wieder her aus ihren Verwüstungen, aus der Gewalt der Junglöwen, mein einziges Gut. Sein Leben war das Einzige, was er noch hatte. Wahrscheinlich auch ein Psalm, den er auf der Flucht geschrieben hat. Und hatte so dieses Gefühl, Gott, wo bist du? Herr, wie lange willst du zusehen? Warum greift Gott nicht ein? Kennt ihr so Gedanken? Manchmal geht es uns so, wo wir ungeduldig werden. Und es ist schwierig und wir werden ungerecht verleumdet und verfolgt. Vielleicht versucht und sind in Kämpfen. Und Herr, wie lange noch willst du zusehen? Aber sagt er, ich werde dich preisen in der großen Versammlung, unter zahlreichem Volk dich loben. Lass nicht über mich frohlocken, die mir ohne Grund fein sind, noch mit den Augen zwinkern, die ohne Ursache misshassen. Denn nicht zum Frieden reden sie, und gegen die Stillen im Lande ersinnen sie Worte des Betrugs. Reißen ihr Maul gegen mich auf, sagen, haha, haha, unser Auge hat's gesehen. Und haben sich gefreut hier über sein Unheil. Du hast es gesehen, Herr, und das ist unser Trost. Es ist Gott nicht entgangen. Gott sieht alles, er weiß, wie es dir geht, er weiß, was abgeht in deinem Leben, er kennt deine Kämpfe, deine Versuchungen, deine Anfechtungen. Du hast es gesehen, Herr, schweige nicht, Herr, sei nicht fern von mir. Rege dich und erwache für mein Recht, mein Gott und Herr, zu meinem Recht streit. Streite du für mich, Herr. Schaffe mir Recht nach deiner Gerechtigkeit, Herr, mein Gott, dass sie nicht über mich jubeln. Und Gott ist absolut gerecht. Das ist sein Charakter. Darauf können wir uns absolut verlassen. Sie sollen nicht in ihrem Herzen sagen, haha, so wollten wir es. Sie sollen nicht sagen, wir haben ihn verschlungen. Sie sollen sich schämen und beschämt werden allesamt, die sich freuen über mein Unglück. Sie sollen mit Schimpf und Schande begleitet werden, die gegen mich groß tun. Lass jubeln und sich freuen, die meine Gerechtigkeit wünschen. Und lass sie stets sagen, erhoben sei der Herr, der den Frieden seines Knechtes will. Und meine Zunge soll hersagen deine Gerechtigkeit, dein Lob den ganzen Tag. Also ich schätze es an David, diese Bestimmtheit, Gott zu loben. Und es stimmt, das ist unsere Zukunftsperspektive. Wie gesagt, das Schlimmste, was Leute uns antun können, was Menschen uns antun können, ist, uns in den Himmel zu befördern. Und dann werden wir vor seinem Thron stehen und wir werden ihn loben und wir werden ihn anbeten. Also wir haben immer Grund zur Freude. Und David ist hier zuversichtlich. Einfacher Psalm eigentlich, einfach zu verstehen. Herr, segne die, die mich segnen und vergilt denen, die mich ungerecht behandeln. Was wir uns daraus mitnehmen können, ist, dass wir zu Gott laufen mit unseren negativen Gefühlen, die wir auch manchmal haben, gegen Menschen. Und das ist wichtig, ne? Wir können sie in uns reinfressen und bitter werden oder wir können dann Hass entwickeln auf andere und zurückschlagen. Aber das hat David nicht getan, das ist nicht Gottes Plan. Sondern wir dürfen zu Gott gehen. Und das Coole ist, wenn wir zu Gott gehen und mit ihm reden über unsere Gefühle, und mit ihm reden über die Leute, die uns verletzt haben oder die Böses gegen uns vorhaben, die es nicht gut mit uns meinen, und wir anfangen für sie zu beten, dann verändert Gott unser Herz. Und das ist auch eine wunderbare Sache, das ist ein Zeugnis, wenn wir ihnen trotz allem mit Frieden im Herzen, mit Lobpreis auf den Lippen, ohne Verbitterung begegnen können, in Jesu Liebe. Psalm 36. Hier haben wir auch einen Kontrast zwischen den Gottesfürchtigen und den Gottlosen. Dem Chorleiter, es ist gut, dass es Lobpreisleiter gibt, vom Knecht des Herrn, von David. Die Übertretung spricht zum Gottlosen im Innern seines Herzens. Es ist keine Furcht Gottes vor seinen Augen. Also diese Wahrheit, wie wir handeln, es beginnt in unserem Herzen. Jesus hat es gesagt. Er hat gesagt, wer nicht verunreinigt durch das, was wir essen. Die Juden hatten strenge Essensvorschriften, was ist rein, was ist unrein. Sondern wir werden verunreinigt durch das, was aus unserem Mund rauskommt, was aus unserem Herzen kommt. Denn was in uns drin ist, das wird irgendwann rauskommen. Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Und so an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, hat Jesus gesagt. Und das Problem der Gottlosen war genau das, dass sie gottlos waren, dass sie ohne Gott leben wollten, dass ihnen egal war, was Gott sagt. Und so haben sie gedacht, es war keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Und deswegen sind sie gottlos geworden in ihrem Handeln und böse geworden. Und das passiert, und leider Gottes in einer Gesellschaft, wo dieser Konsens verloren geht, was richtig und was falsch ist, wo die Ehrfurcht vor Gott verloren geht und jeder denkt, er ist sein eigener Gott und tut, was er will, dann geht es den Bach runter. Wenn es keinen mehr gibt, der über uns ist, ich meine, er ist da, aber wenn die Leute das nicht mehr anerkennen wollen und jeder nach seinem eigenen Herzen handelt, und die Bibel sagt uns, unser Herz ist böse, nicht gut, wir brauchen jemanden, der das tügelt. Und so, wenn jeder sein eigenes Ding dreht, dann geht es den Bach runter mit unserer Gesellschaft. Und das sehen wir heute. Gottesfurcht, da fängt es an. Deswegen, was wir wirklich am dringendsten brauchen, ist eine neue Erweckung. Nicht nur irgendwo äußere Transformation oder dass wir sagen, wir müssen gucken, dass wir gute Gesetze erlassen, um die Bösen irgendwie in die Schranken zu weisen. Sie brauchen eigentlich eine Herzensveränderung. Und wenn Gott unser Herz ändert, dann wird es auch unser Leben verändern. Also was ist die Anwendung für uns? Was sollen wir tun in einer Welt, die immer mehr gottloser wird? Wir müssen sie zurückbringen zu Gott. Das Evangelium weitersagen. Ist natürlich auch gut, ich bin ein sehr politischer Mensch, ich bin auch dafür, dass wir versuchen, unsere Überzeugungen einzubringen. Wir haben eine Demokratie, Gott sei Dank. Aber letztendlich, was einen Unterschied machen wird, wenn Leute zurückkommen, wir brauchen eine Erweckung, eine Reformation in unserem Land. Gott, der die Herzen verändert. Dann gibt er uns neue Impulse. Denn es schmeichelt ihm in seinen Augen, seine Sünde zu vollbringen, Hass zu üben. Also sie waren noch stolz drauf. Stolz drauf auf ihre Gottlosigkeit. Haben in ihren Augen gedacht, hey, bin ein Gassekerl, so wie ich lebe. Haben es rausgelassen. Lüge und Betrug sind die Worte seines Mundes. Er hat es aufgegeben, verständig zu handeln, Gutes zu tun. Bosheit sind er auf seinem Lager. Ne, da sind wir wieder bei den Gedanken, bei dem, was im Herzen ist. Er betritt einen Weg, der nicht gut ist. Böses verschmäht er nicht. Sehr aktuell, finde ich, wo die Gottlosen es nach außen tragen. Immer öffentlicher. Denen, die Gott nicht fürchten. Perversitäten. Wir denken an diese Love Parades und diese ganzen Dinge, wo eigentlich eine kleine Minderheit hier riesen Lärm macht und ganz offen ihre Gottlosigkeit auf die Straße trägt. Das ist keine Schande mehr, sie sind stolz drauf. Wir sind unlängst bei einem Haus vorbeigefahren, da war statt dem Namensschild war so ein Schild, so und so wohnen hier in wilder Ehe zusammen. Also ganz offen, die waren offensichtlich stolz drauf, haben das auf ihr Hausschild geschrieben. Sehr aktuell hier. Aber dann, was macht David in dieser Situation? Was sollen wir tun in einer gottlosen Welt? Er hat auf den Herrn geschaut, im Vers 6. Herr, an die Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gnade, deine unverdiente Gunst, deine Güte für uns, die reicht bis in den Himmel, ist übergroß. Deine Gerechtigkeit ist den Bergen Gottes gleich. Gott ist absolut gnädig, er ist absolut treu, er ist absolut gerecht, er wird sich nicht ändern. Deine Rechtssprüche, dem gewaltigen Urmeer, verändern sich auch nicht. Menschen und Vieh hilfst du. O Herr, Gottes Güte, erinnert sich an Gottes Gnade. Und das ist gut, weil wir können leicht den Schwanz einziehen oder depressiv werden. Und in der Geschichte ein Stück weit haben die Christen das gemacht. Ne? Wenn es in der Welt gottlos wurde und die Gottlosen das nach außen getragen haben, haben die sich zurückgezogen in ihre inneren Kämmerlein oder ihre Kloster, haben sich zurückgezogen, hier wirklich Licht und Salz zu sein und den Schwanz eingezogen. Mit Angst zu tun gekriegt auch. Aber David hat auf Gott geschaut, über seine Gnade nachgedacht, über seine Treue, über seine Gerechtigkeit, über seine Güte, seine Hilfe. Er sagt, wie köstlich ist deine Gnade, Gott. Gott ist absolut gnädig, ist absolut gerecht. Er ist sogar in der Art und Weise, wie er uns erlöst, gerecht. Er ist beides gnädig und gerecht. Er vergibt uns unsere Schuld, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir uns ihm anvertrauen. Aber er hat auch eine gerechte Grundlage geschaffen dafür. Er ist nicht einfach ein Richter, der sagt, naja, du bist ein Ehebrecher, du bist ein Mörder, du bist ein Lügner, du bist ein Betrüger, ist schon okay. Nee, es ist nicht okay. Aber er hat in Jesus den Preis dafür bezahlt. Und eine Grundlage geschaffen, dass Gott gleichzeitig barmherzig und gerecht sein konnte. Ein Richter, der sagt, du bist ein Gesetzesbrecher, aber geh nach Hause, ist schon okay. Vielleicht ist er barmherzig, aber er ist ganz sicher nicht gerecht. Und so muss Gott beides sein. Er will Gnade schenken, aber er muss richten. Und seine Lösung war, dass er dieses Gericht auf sich selbst genommen hat in Jesus Christus, damit wir es nicht tragen müssen. Und er kann gerecht sein in seinem Gericht. Also Gott bleibt sich selbst treu. Er ist gnädig, er ist gerecht. Und David sagt hier, wie köstlich ist deine Gnade, Gott, wieder aus eigener Erfahrung. Er spricht hier nicht theologisch irgendwie, oh, die Gnade Gottes, sondern es ist persönlich. Gott, ich habe erlebt, wie gut du bist in meinem Leben. Du bist wunderbar. Und ich schätze es an David auch hier, gerade in diesen schweren Zeiten. Es fällt uns leichter zu jammern, oder? Sozusagen den Mund aufzumachen und sagen, oh, ich habe es so schwer und oh, das Leben ist hart und der ist fies zu mir und keiner mag mich. Und die Welt ist so schlecht, die Gesellschaft ist so schlecht. Aber David hat einen Lobpreis auf den Lippen. Oft fällt es uns leichter, das Negative auszusprechen, als den Lobpreis auszusprechen. Als das Positive auszusprechen und zu sagen, ja, okay, ist eine schwierige Situation und manches, was wir beobachten müssen, ist furchtbar in unserer Gesellschaft. Ungeborenen, die ermordet werden, diese ganze Euthanasie-Diskussion, das ist furchtbar, in welche Richtung unsere Gesellschaft geht. Aber gleichzeitig können wir aufschauen zu Gott und sagen, aber Gott ist treu und Gott ist gnädig und Gott ist gerecht. Am Ende, wenn Schlussstrich gezogen wird, wird es absolut gerecht sein. Und die Mörder werden zur Verantwortung gezogen werden. Und die Betrüger werden zur Verantwortung gezogen werden. Aber die, die sich Jesus anvertraut haben, die werden Gnade bekommen und Vergebung und unverdiente Gunst. Und wir haben Grund zu preisen. Ich mag das. David spricht hier den Charakter Gottes aus. Er schaut auf ihn. Und das ist die Lösung für unser Leben. Wenn wir auf ihn schauen, dann werden wir stark. Dann müssen wir nicht den Schwanz einziehen. Dann müssen wir keine Angst haben. Dann werden wir auch nicht depressiv werden und einfach nur immer das Negative sehen und uns immer tiefer da reingraben. Oh, Selbstmitleid, wie arm sind wir. Wir kleines Häufchen, Christen. Nee, wir haben einen wunderbaren, großen Gott. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott. Und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Haben am Sonntag drüber gesprochen. Dieses wunderbare Bild Gottes Schutz, Gottes Fürsorge, wie eine Henne oder eine Vogelmutter, die ihre Küken unter die Flügel nimmt. Und wie gesagt, es wurden bei Waldbränden oder Hausbränden wurden schon solche Muttertiere gefunden, die völlig verbrannt waren und verkohlt waren, und dann haben die die hochgehoben und die kleinen Küken sind herausgekrochen davor. Sind beschützt worden. Das hat Jesus für uns getan. Er ist derjenige, der das Feuer von Gottes Zorn und Gottes Gericht auf sich genommen hat, und er versammelt uns unter seine Flügel. Er beschützt uns. Und das ist auch nur was, was wirklich ein Christ kann, denke ich. In Situationen, wo es schwer ist, wo du ungerecht verfolgt wirst und verleumdet wirst und angefeindet wirst, nicht bitter zu werden. Ich denke an die Corrie ten Boom, die den Mördern ihrer Schwester vergeben konnte. Sie beschreibt es in ihrem Buch. Beschreibt, wo viele Jahre später sie auf Vortragsdienst war und dieser KZ-Aufseher auf sie zugekommen ist, der mitverantwortlich war für den Tod ihrer Schwester. Und sie um Vergebung gebeten hat, gesagt hat, ich bin Christ, ich bin gläubig geworden. Vergibst du mir? Und sie hat gesagt, alles in mir hat sich gesträubt. Ich war kalt wie Eisen in meinem Herzen. Aber im Glauben hat sie die Hand ergriffen von dem und ausgestreckt. Und dann hat sie gespürt, wie diese Liebe Gottes übergeströmt ist. Sagt, sie hat noch nie so eine Liebe empfunden wie für diesen Menschen. Völlig übernatürlich. Und das passiert, wenn wir uns beim Herrn bergen. Wenn wir nicht unseren Gefühlen freien Lauf lassen und uns in Selbstmitleid rein, um uns selbst drehen, sondern wenn wir auf Gott schauen, uns bei ihm bergen unter seinen Flügeln. Das ist eine wunderschöne Sache. Da müssen wir nicht bitter werden in den Herausforderungen dieses Lebens oder auch in den Ungerechtigkeiten dieses Lebens. Weil wir wissen, er ist gerecht. Am Ende wird alles gerecht sein. Und ich habe darüber hinaus Barmherzigkeit. Wenn ich wirklich auf ihn schaue, dann erkenne ich auch, was ich für ein Sünder bin. Und was ich eigentlich verdient habe, ist die Hölle, was ich verdient habe. Ewige Trennung von Gott. Ich habe das Feuer verdient, aber Jesus hat es für mich getragen. Und das verändert auch wieder mein Herz und macht mich barmherzig. Und es ist heil, wenn wir zu Gott laufen. Sie laben sich am Fett deines Hauses und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Sehen wir in mehreren Psalmen, so, wo David damit ringt, dass die Gottlosen eigentlich mehr haben als er. Die Gottlosen, denen geht's gut, die laben sich, die haben das Fett. Gott, du tränkst sie mit deinen Wonnen, denen geht es offensichtlich gut, und mir, dem Gottesfürchtigen, mir geht es nicht gut, sondern die machen mir das Leben schwer. Das sind so Situationen, die können uns manchmal wirklich so zum Zweifeln bringen und zum Hinterfragen und können uns verbittert machen. Ein Psalm sagt, fast wäre ich gestolpert oder zu Fall gekommen daran, als ich betrachtet habe, dass es den Bösen gut geht, die machen Kohle, die haben keine Feinde, und mir, dem Gottesfürchtigen, ich werde verfolgt und ich habe gar nichts, nur mein eigenes Leben, wie wir vorhin gelesen haben. Aber dann schaut er wieder auf den Herrn und er sagt, denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Gott ist die Quelle des Lebens. Gott ist das Leben. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Quelle des Lebens. Er hat alles Leben geschaffen. Und das gilt ganz besonders auch geistlich. Leben, geistig gesprochen, heißt Leben in Beziehung mit Gott. Gemeinschaft mit Gott haben. Das geht nur durch Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, hat Jesus gesagt. Und Jesus kennen heißt Leben. der Quell des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht, da sehen wir klar, da sehen wir was Gutes und was Richtiges. Erhalte deine Gnade denen, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit den von Herzen Aufrichtigen. Gott sei Dank dürfen wir aus Gnade leben. Nicht erreiche mich der Fuß der Hochmütigen, und die Hand der Gottlosen vertreibe mich nicht. Das sind gefallen die Übeltäter, sie wurden umgestoßen und können nicht mehr aufstehen. Das ist das Ende von ihnen. Übeltäter werden nicht bestehen vor Gott, aber die, die Jesus haben und die sich Jesus anvertraut haben, die werden bestehen können, die von Herzen aufrichtig sind, ehrlich sind vor Gott, sich als Sünder bekennen, auf seine Gnade vertrauen, wie David hier sagt, erhalte deine Gnade, nicht selbst gerecht sind. Nicht erreiche mich der Fuß der Hochmütigen, ist das Problem. Stolz, Hochmut, will mein eigener Gott sein. Und dadurch werde ich gottlos, weil ich bin kein Gott und werde zum Übeltäter. Sehen wir schön diese Progression auch hier wieder. Und am Ende sind sie gefallen und werden umgestoßen und werden nicht mehr aufstehen. Psalm 37. Entrüste dich nicht über die Übeltäter. Beneide nicht die, welche Böses tun. Manchmal sind die Übeltäter die, die reich sind. Denkt an die, die in Schweden da dieses Gelddepot ausgeraubt haben, so ein paar Geldsäcke weggeschleppt haben. Zumindest für kurze Zeit sind die reich, die Übeltäter. Aber beneide nicht die, welche Böses tun, welche durch Betrug, vielleicht Steuerhinterziehung oder dass sie linke Dinge drehen oder andere unter Druck setzen oder einfach ungerecht Reichtum anhäufen. Beneide die nicht, die Böses tun. Warum, Vers 2, denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Das stimmt ewig gesehen. Sie werden verdorren, sie werden gerichtet werden. Aber ich glaube, es gilt auch schon hier und jetzt, in dieser Zeit. Gott ist die Quelle des Lebens. Gemeinschaft mit Gott leben wir auf. Getrennt von Gott, wenn wir unser eigener Gott sein wollen, wenn wir Böses tun, gegen unser Gewissen handeln, das Gewissen verletzen, wir dorn aus. Wir haben das im Psalm 32 gesehen, diesen Bußpsalm von David, wo er gesagt hat, als ich meine Sünden nicht bekannt habe, als ich geschwiegen habe, da ist in mir alles ausgetrocknet, wie durch Sommergluten. Das ist die Erfahrung derer, die ohne Gott leben, die gottlos leben. Ja, vielleicht sind sie äußerlich reich und haben alles, aber innen drin, in ihrem Herzen, haben sie ein schlechtes Gewissen und oder sie haben das Gewissen umgebracht und zum Schweigen gebracht und sind hart und kalt geworden. Da ist keine Barmherzigkeit, keine Liebe. Egoismus, das ist ein miserables Leben. Das macht unglücklich. Wie das grüne Kraut verwelken sie. Was sollen wir machen in so Situationen? Das erste ist, er hat hier ein paar ganz praktische Dinge. Das erste war, entrüste dich nicht über den Übeltäter, beneide nicht die, die Böses tun. Und dann als zweites im Vers 3, vertraue auf den Herrn. Vertraue auf den Herrn. Und dann das dritte ist, und tue Gutes. Tu Gutes. Was sollen wir tun, wenn Gottlose scheinbar überhand nehmen, wenn die Ungerechten reich werden? Vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Berufung, Jesus nachzufolgen. Liebe Gott mit allem, was du hast, vertraue ihm und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist unsere Berufung. Und das ist dieses Licht. Lasst eure guten Werke leuchten vor den Menschen wie ein Licht. Das ist unsere Berufung. Also vertraue auf den Herrn und tu Gutes, wohne im Land und hüte Treue. Lauf nicht weg, sondern bleib da. Na, manchmal würden wir am liebsten loslaufen, weglaufen, vielleicht uns in unser Kloster zurückziehen oder auf unsere christliche Insel. Lasst uns einfach wegziehen und wir leben nur mit denen, die Gott fürchten und die Gott lieb haben. Der Vernon McGee hat gesagt, Christen sind wie Kuhmist. Alle auf einen Haufen, fängt an zu stinken, aber wenn sie verteilt sind, dann können sie viel Gutes anrichten. Und das ist unsere Berufung. Gott möchte nicht, dass wir uns zurückziehen, uns einigeln, sondern er möchte, dass wir Licht und Salz sind in dieser Welt. Also bleib im Land wohnen, lauf nicht weg. Obwohl uns das manchmal lieber wäre. Wir ziehen uns zurück in unseren kleinen christlichen Kreis, die Leute, die mich lieb haben. Nee, vertrau auf den Herrn, tu Gutes, gib es nicht auf. Denn wenn wir nicht müde werden im Gutes tun, dann werden wir belohnt werden dafür. Wohne im Land und hüte Treue. Das war so ein Vers, der mir auch wichtig geworden ist, durch den Gott mich geführt hat an einem Punkt in meinem Leben, was ich gebetet habe, was Gott für mich vorhat, und ich wollte gleich nach der Schule in die Mission gehen. Und ihr kennt es, ne? Manchmal spricht Gott so durch sein Wort. Wo ich da durchgelesen habe, ist dieser Vers wirklich so rausgesprungen, wo Gott gesagt hat, nee, du wohne im Land, bleib dort, wo du bist und tu Gutes. Sei ein Christ, sei mein Nachfolger dort, wo du bist. Vers 4, und habe deine Lust am Herrn, das ist das Nächste. Lass dich nicht runterziehen, werde nicht griesgrämig durch deinen bösen Nachbarn oder durch das, was die Leute tun oder die Ungerechtigkeit in dieser Welt, das, was Leute dir antun, sondern hab deine Lust am Herrn. Freu dich im Herrn. Er ist wunderbar. Er ist treu. Er ist gerecht. Er ist liebevoll. Genieß die Beziehung mit ihm. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Das ist ein guter Deal. Das ist auch, wie Gott uns führt, wenn wir auf ihn schauen und auf ihn ausgerichtet sind und ihn lieb haben, das tun wollen, was ihm gefällt, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt, weil du das Richtige begehren wirst. Wenn du kein Herz für Gott hast, dann gilt der Vers nicht. Das wäre schlecht für uns, wenn er uns geben würde, was unser böses Herz begehrt. Aber wenn er am Wirken ist und uns seine Wünsche aufs Herz legt, dann ist es wirklich oft das, wie Gott uns führt, wenn uns ein Verlangen gibt nach was oder wir haben wirklich was am Herzen. Sehr oft führt uns Gott auf diese Art und Weise. Aber unser Augenmerk ist auf ihm. Habe deine Lust am Herrn. Wir haben letztes Mal drüber geredet. Es geht nicht darum, dass wir einen Wahrsager haben, der uns jede Schritte zeigt, jedes Detail, sondern er selbst. Hab deine Lust am Herrn. Vers 5, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Erinnert mich an Sprüche 3. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Dann leitet er all deine Wege. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Und er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Ich mag das. Jesus macht uns gerecht. Wenn wir auf ihn vertrauen, dann spricht Gott uns wirklich gerecht in Jesus Christus, bekleidet mit seiner Gerechtigkeit, so als hätten wir nie gesündigt. Das ist unser Stand vor Gott in Jesus. Und Gott wird auch unseren Rechtsstreit führen. Wir können ihm vertrauen. 7 haben wir den nächsten Tipp. Sei still dem Herrn und harre auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Also statt dich aufzuplustern und schlecht zu reden über den, der Böses tut, und boah, manchmal können wir so entweder in Selbstmitleid verfallen oder wir reden, oh, ist die Welt nicht schlecht und das ist furchtbar und das ist furchtbar und wie kann der nur? Hey. Sei still dem Herrn und harre auf ihn. Vertraue auf dem Herrn, schau auf ihn, warte auf ihn, statt dich zu entrüsten und dich da aufzuplustern. dir da Magengeschwüre wachsen zu lassen, weil du so zornig bist. Vers 8, das ist das nächste. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht. Es führt nur zum Bösen und es stimmt. Wenn du auf Dauer deine Gedanken auf die Ungerechtigkeit ausrichtest und wir können die Leute nur und das ist furchtbar und die haben mich verletzt und was die mir angetan haben und was die da tun, dann wirst du verbittert werden. Und am Ende wirst du Böses tun, es führt zum Bösen. Ich denke an Leute, die dann irgendeine Abtreibungsklinik in die Luft sprengen oder irgendwelche Ärzte erschießen. Es kann passieren, es ist ein furchtbares Unrecht, was da passiert und es ist ein Gräuel in Gottes Augen, es ist furchtbar. Und wir Christen sollten auf jeden Fall dagegen stehen und vor allem für das Leben stehen, Müttern in Not helfen, gucken, die Entscheidung zu erleichtern für ein Kind, auch die Wahrheit sagen. Aber wir sollten auch beten für diese Abtreiber, die Massenmörder sind. Wie belastet muss deren Gewissen sein? Ich meine, tief drinnen, die wissen, dass es menschliches Leben ist, dass sie hier einen Menschen umbringen. So sehr sie sagen, ne, das ist nur irgendein Gewebe, aber die Wissenschaft weiß, von der Zeugung an entwickelt sich ein Mensch bis zum Tod, da gibt es keine Grenze. Und so, wir müssen beten für diese Leute. Und wenn wir beten, dann gibt Gott uns wieder ein Herz und Liebe, selbst für die, die Furchtbares tun und die, die uns feind sind, vielleicht. Ne? Ich finde es ja interessant, wie gerade in dieser Diskussion dann oft die Christen oder die, die für das Leben einstehen und für die Schwächsten in unserer Gesellschaft, für die Babys im Mutterleib, die sich nicht wehren können, die werden dann oft als die Bösen hingestellt und wir brauchen Schutzmeilen, weil da vielleicht Leute beten. Oder wirklich ehrliche Informationen weiterzugeben suchen, zu sagen, hey, es gibt Konsequenzen. Hier, Post-Abortion-Syndrom, so viele sind depressiv und kann dich unfruchtbar machen, dass du keine Kinder mehr haben kannst und alle möglichen, auch die seelischen Konsequenzen. Die allermeisten von diesen Lebensschützern sind völlig friedliche Leute und liebevolle Leute, die es gut meinen, die ein Herz haben für diese Mütter in Not. Aber die werden als die Bösen hingestellt. Und man kann verbittert werden, wenn man auf das Böse schaut und auf das Unrecht schaut, kann man so verbittert werden, dass man selber böse tut, dass man reingezogen wird. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf Gott schauen. Gerade auch, wenn wir aufstehen gegen das Böse in dieser Welt. Wichtig, dass wir unser Herz bei Gott haben, dass er uns formen kann. Wir sollen unsere Feinde lieben, sagt Jesus. Das ist nicht natürlich. Die natürliche Reaktion ist das, was wir hier sehen. Du wirst zornig, du hast Grimm, du entrüstest dich und du wirst bitter und zornig und handelst dann aus dem heraus, fängst an zu hassen und Jesus sagt, Hass ist der Anfang von Mord. Wenn du deinen Bruder hast in deinem Herzen, dann bist du schon schuldig geworden als Mörder. Und dann bist du nicht besser als dieser Abtreibungsmörder oder dieser Rufmörder oder was immer es dann in der Situation gerade ist. Vielleicht ist es der Kollege, der alle anderen mobbt. Also, wiederholen wir nochmal kurz. Entrüste dich nicht, beneide nicht den Bösen. Vertraue auf den Herrn, tu Gutes, lass das deine Hauptaufgabe sein. Nicht so sehr gegen das Böse, sondern tu Gutes. Nicht nur Anti sein, wir Christen wollen nicht bekannt dafür sein, dass wir nur Anti sind, sondern tu Gutes. Positiv, sei positiv, hab deine Lust am Herrn, befiehl dem Herrn deinen Weg, sei still. Harre auf den Herrn, nimm nicht alles in deine eigene Hand, sondern vertraue auf ihn, wart auf ihn und entrüste dich nicht über den, der Böses tut, damit du nicht selber reingezogen wirst. lass ab vom Zorn. Vers 9, denn die Übeltäter werden ausgerottet. Das ist eine Tatsache. Am Ende, in der Ewigkeit, wenn Gott Gericht hält, wird alles perfekt gerecht sein. Die werden ihre gerechte Strafe bekommen. Keiner kommt davon. Aber die auf den Herrn hoffen, die werden das Land besitzen, hat auch Jesus gesagt. Die Demütigen, die Sanftmütigen, die werden das Land erben. Und Land ist hier wieder dieses Bild vom Bundessegen Gottes. Das Land erben, den Segen von Gott erben, da schwingt sehr viel mit. Noch kurze Zeit und der Gottlose ist nicht mehr, ist die Tatsache. Und sieh du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht da. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Hat Jesus eigentlich zitiert in der Bergpredigt. Und werden ihre Lust haben an Fülle von Heil. Das ist die Beschreibung des Himmels. Gottes Land, alles was er für uns hat zu besitzen und Fülle von Heil. Das ist was Gott für uns hat. Und ein Stück weit dürfen wir das schon hier in dieser Welt erfahren. Wenn wir uns nicht dazu verleiten lassen, bitter zu werden und uns runterziehen lassen, sondern wie David in diesen Situationen, in der bösen Welt, in der wir leben, auf Gott schauen, unsere Lust an ihm haben, dann erleben wir Fülle von Heil. Leben mit Gott ist das beste Leben, was gibt. Es geht nicht nur um die Ewigkeit, dass wir in den Himmel kommen, sondern schon hier. Wenn es keinen Himmel gibt, wäre ich trotzdem Christ, weil es so viel besser ist, in Gemeinschaft mit Gott zu leben, als ohne ihn in dieser Welt. Und wirklich diese Fülle von Heil zu erfahren, die er für uns hat. Wo er Beziehungen heilt. Wo er uns verändert. Ich war so ein Zornpinkel, so ein aufbrausender, zorniger Jugendlicher, der oft so wenig Frieden hatte im Herzen. Und ich bin so dankbar, dass Gott mich da verändert hat. Dass er mir Frieden geschenkt hat mit sich selbst. Und so viel besser in Frieden zu leben mit anderen Menschen. Und fröhlich zu sein, sich zu freuen, als ständig zornig und neidisch und diese Dinge, die er hier beschreibt, das ist Lebensqualität. Wenn ich zufrieden sein kann mit dem bisschen, was ich habe. Ich habe es erst in den Sprüchen gelesen. Besser irgendwo nur ein bisschen im Mund zu haben und Frieden dabei, als hier ein Haus und allen Reichtum der Welt und unglücklich dabei zu sein. Das Fülle von Heil ist bei Gott. Der Gottlose sinnt gegen den Gerechten und mit seinen Zähnen knirscht er gegen ihn. Ist oft so. Der Herr lacht über ihn. Das ist jetzt die ewige Perspektive. Soll er knirschen mit seinen Zähnen? Der Herr lacht über ihn. Denn er sieht, dass sein Tag kommt. Tag des Gerichts. Die Gottlosen haben das Schwert gezogen und ihren Bogen gespannt, um zu fällen den Elenden und den Armen, hinzuschlachten die, die aufrichtig wandeln. Wieder die, die Jesus nachfolgen, werden verfolgt hier. Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihre Bogen werden zerbrochen. Wir werden selbst zu Fall kommen dadurch. Das Wenige des Gerechten ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Da haben wir es wieder. Das Wenige des Gerechten und Heil bei Gott ist besser als Überfluss und ohne Gott zu sein, gottlos zu sein. Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen, aber der Herr stützt die Gerechten. Wir leben in einer gefallenen Welt. Alle Menschen gehen durch Höhen und Tiefen. Jeder wird Schicksalsschläge durchmachen, jeder wird geliebte Menschen verlieren. Tod ist Realität in der gefallenen Welt. Krankheit sind Dinge, die alle Menschen erleben. Die Arme der Gottlosen werden zerbrochen, aber der Herr stützt die Gerechten. Unterschied ist, wir haben Gott, der uns stützt. In allen Situationen. Und gerade auch dann, wenn wir verfolgt werden. Aber der Herr ist gegen die, die gegen ihn sind. Dem Demütigen gibt der Herr Gnade, aber dem Stolzen widersteht der Herr. Und so, wo willst du sein? Willst du bei denen sein, wenn wir durch dieses Leben gehen, die gestützt werden vom Herrn oder deren Arm gebrochen wird. Der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenen und ihr Erbteil wird ewig bestehen. Wir sind Miterben mit Christus. Wir werden ewig die Ewigkeit mit ihm verbringen im Himmel. Alle geistigen Segnungen sind Kinder Gottes. Sie werden nicht zu Schanden zur Zeit des Unglücks und in den Tagen des Hungers werden sie gesättigt. Auch geistlich vor allem. Jesus wird den geistigen Hunger sättigen unseres Lebens. Und er hat uns versprochen, wenn wir ihn zuerst suchen, dass er uns versorgen wird mit allem, was wir brauchen. Denn die Gottlosen werden umkommen und die Feinde des Herrn, wie die Pracht der Auen, schwinden sie schwinden dahin wie Rauch. Das ist das Ende von ihnen. Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück, der Gerechte aber ist gütig und gibt. Freigiebig sein, das ist eine Gnade. Nicht geizig zu sein, sondern freigebig zu sein. Das ist eine Geistesgabe übrigens. Gabe des Gebens. Das ist so eine Gabe, nach der sich nicht so viele ausstrecken. Die oft bei irgendwelchen Seminaren über Geistesgaben gerne mal vernachlässigt wird. Aber was für ein wunderbares Leben, oder? Wenn ich nicht eng sein muss in meinem Herzen, nicht geizig, nicht krampfhaft mein Zeug festhalten, sondern wenn ich freigebig sein kann. Es gehört dem Herrn, ich kann geben. Geben ist seliger als nehmen, sagt Jesus. Der Gottlose, der nimmt die Armen aus, der versucht zu bekommen, der borgt und zahlt nicht zurück. Aber der Gerechte ist gütig, hat Gottes Herz, er ist Gott ähnlich und er gibt. Gott ist ein Geber. Das ist so schön, wenn wir geben können. Denn die von ihm Gesegneten werden das Land besitzen und die von ihm Verfluchten werden ausgerottet. Und wieder, wenn wir hier über Land besitzen reden, denkt über den ganzen Bund Gottes, mit dem wir nachfolgen. Nicht nur materiell Land, sondern ganzen Bundessegnungen, die sie im Alten Testament hatten. Also Land besitzen versus ausgerottet werden hier. Vom Herrn her werden eines Mannes Schritte befestigt und seinen Weg hat er gern. Fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt, denn der Herr stützt seine Hand. Selbe Gedanke, den wir vorhin schon hatten. Diese Stütze in unserem Leben. Vers 25, das persönliche Zeugnis von David. Ich war jung und bin auch alt geworden. Doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln. Jesus ist das Brot des Lebens. Und wir fühlen uns vielleicht manchmal einsam, aber wir sind nie verlassen, wenn wir Jesus in unserem Leben haben. Und hier haben wir die Eigenschaft, das Herz des Gerechten. Alle Tage ist er gütig und leid. Und seine Nachkommen werden zum Segen. Kontrast zwischen dem Bösen, der selbstsüchtig ist und nur für sich selbst anhäufen will, wenn es auch auf Kosten der anderen ist und Beschiss ist. Hauptsache, ich kriege immer mehr und der andere ist frei zu geben. Was für ein Gefängnis diese Habsucht und diese Selbstsucht ist. Und der andere ist gütig und leid und er wird zum Segen. Das ist ein wunderbarer Lebensstil. Wenn du frei wirst von diesem Materialismus und ein Geber werden kannst. Das ist Gottes Herz. Er ist ein Geber. Er ist einer, der gerne segnen möchte. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, so wirst du für immer im Lande wohnen. Denn der Herr liebt Recht und wird seine Frommen nicht verlassen. Ewig werden sie bewahrt und die Nachkommenschaft der Gottlosen wird ausgerottet. Die Gerechten werden das Land besitzen und für immer darin wohnen. Der Mund des Gerechten spricht Weisheit aus und seine Zunge redet Recht. Die Weisung seines Gottes ist in seinem Herzen. Seine Schritte werden nicht wanken. Im Herzen fängt alles an. Deswegen ist es wichtig, dass wir regelmäßig unser Herz füllen mit Gottes Wort. Diese tägliche stille Zeit mit ihm, wo wir in der Bibel lesen. Wenn wir hier zusammenkommen, um sein Wort zu studieren. Das macht uns stark. Das nährt unseren Geist. Seine Schritte werden nicht wanken. Der Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten. Doch der Herr lässt ihn nicht in seine Hand und lässt ihn nicht verurteilen, wenn man ihn richtet. Harre auf den Herrn und halte seinen Weg ein. Das ist, was wir tun wollen. Und er wird dich erhöhen, das Land zu besitzen. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du zusehen. Also eigentlich immer dasselbe hier, dieser Kontrast zwischen dem Gottlosen, der wird ausgerottet werden, der wird gerichtet, und der Gott vertraut, der Gerechte, der wird gesegnet werden, der wird erben. Im Neuen Testament mit Christus erben, allen geistlichen Segen in alle Ewigkeit. Ich habe einen Gottlosen gesehen, gewalttätig und sich erhebend wie eine üppige Zeder. Und man ging vorbei, siehe, da war er nicht mehr. Und ich suchte ihn, doch er war nicht zu finden. Unser Leben ist wie ein Hauch, heißt es in Gottes Wort, so vergänglich, so schwach. Und hier einer gebärdet sich hier gottlos, gewalttätig, erhebt sich, stolz, und plötzlich ist er nicht mehr da. Gott hat sein Leben von ihm gefordert. Achte auf den Rechtschaffenen und sieh auf den Redlichen, denn die Zukunft für einen solchen ist Frieden. Wieder der Kontrast dazu. Frieden. Frieden mit Gott. Frieden mit den Mitmenschen. Frieden im Herzen. Die von Gott Abgefallenen aber werden allesamt vertilgt. Die Zukunft der Gottlosen wird abgeschnitten. Die haben keine Zukunft. Doch die Hilfe der Gerechten kommt vom Herrn, der ihre Fluchtburg ist zur Zeit der Not. Und der Herr wird ihnen beistehen und sie retten. Er wird sie erretten von den Gottlosen und ihnen helfen, denn sie haben sich bei ihm geborgen. Also der Kontrast zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Also, entrüste dich nicht über die Bösen, beneide nicht die Böses tun, vertraue auf den Herrn, tu Gutes, hab deine Lust an dem Herrn, befiehl ihm deinen Weg, sei still, harre auf ihn, vertraue auf ihn, lass ab vom Zorn, lass ab vom Grimm, es führt nur zum Bösen. Folg ihm nach. Und wenn wir mit ihm sind, dann ist er mit uns. Und er wird uns sicher in die Ewigkeit tragen. So wunderbar, mit ihm zu leben. So heil, so gut. Also zwei Wege, die uns hier präsentiert werden. Und die zwei Wege, die zwei Gruppen geraten öfter mal aneinander. Oder das Leben ist nicht so immer einfach, die Gerechten werden verfolgt von den Ungerechten, und manchmal sieht es so aus, als würden wir den Kürzeren ziehen. Aber auf lange Sicht gesehen, auf ewige Sicht, aus Gottes Sicht, aus geistlicher Sicht, ist das das Heile und das Wunderbare und das Gute, bei ihm zu sein. Und wir haben eine Zukunft und eine Hoffnung. Die anderen werden abgeschnitten. Und es ist so gut, mit Gott zu leben. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Ich danke dir, dass das, was wir hier lesen, dass es super aktuell ist und praktisch ist für alle Zeiten, weil menschliche Erfahrung ist gleich in der ganzen Geschichte. Vielleicht sieht unsere Verfolgung ein bisschen anders aus als die von David, und die reich sind und stolz sind heute, sieht ein bisschen anders aus als damals, aber geistlich gesehen ist beides dasselbe. Und geistlich gesehen, Herr, sind wir gesegnet und reich, wenn wir dich in unserem Leben haben. Und die anderen verdorren und trocknen aus und sind unglücklich mit ihrem ganzen Zeug und ihrem Ruhm und dem, was sich angehäuft haben ohne dich, Herr. Und ich danke dir, dass es wirklich so einfach ist, dass wir einfach dich zum Augenmerk machen unseres Lebens, auf dich schauen, dass du uns deine Wünsche aufs Herz legst, dass du uns stärkst und uns zu rüstest und stützt in schweren Zeiten. Und dafür danke ich dir. Und dass wir eine Zukunft und eine Hoffnung haben, die Ewigkeit mit dir, in deiner wunderbaren Gegenwart, im perfekten Ort, dir ähnlich, Herr. Wir sind reich gesegnet. Und Vater, so bitte ich für jeden Einzelnen von uns, dass du uns Hoffnung gibst und Kraft gibst, jeden Tag neu dir nachzufolgen, uns nicht irgendwie runterziehen oder entmutigen zu lassen, sondern nicht müde zu werden, im Gutes tun und dir nachfolgen und dir vertrauen. Und wenn wir Wunder erleben und gute Frucht erben und ein heiles Leben führen mit dir. Und dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen.